Ob ich an dem Tag, an dem mein Vater fiel, meine Uhr trug, weiß ich nicht mehr. Ein Foto zeigt mich in einem Sommer in der Türkei. Ich trage eine abgeschnittene schwarze Jeans, ein weites T-Shirt, das oben weiß und unten schwarz ist, und habe glänzendes, glattfallendes, blau-schwarzes Haar. Das einzig Bunte an mir, jene Swatch am Handgelenk. Mein Blick ist melancholisch, nicht mehr ganz kindlich, eher mit einer pubertären Abwehrhaltung. Ist es der Sommer des Falls oder jener davor? Ein weiteres Bild aus demselben Film. Ich sitze mit meiner Mutter und Vince auf einer Bank in der Türkei. Die Bank steht vor einem Felsen oder der Innenwand einer Höhle, jedenfalls eine Art Stein, die ich aus Deutschland nicht kenne. Ich habe mich aufgerichtet und den Arm um meine Mutter gelegt. Sie ist es, die in meinem Arm liegt, nicht ich in ihrem. Neben mir, auf der anderen Seite, fläzt Vince, blondlockig mit Segelohren. Seine Schulter berührt meine. Wie jung Mutter auf diesem Bild aussieht. Damals, als es nur das Alter der Erwachsenen und das Alter der Kinder gab, gehörte sie zu den Älteren, denen, die ewig weit weg sind, jedes Unglück ertragen und für jedes Problem einen Ausweg kennen. Ihr braunes Haar ist lang, nach hinten gebunden. Sie trägt eine blaue Jeans. Ihr Gesicht lässt eine zurückgenommene Freude vermuten, vielleicht weil sie gehalten wird, weil sie stolz ist auf ihren Sohn, auf sich, auf dieses Team. Aber die Freude ist wie ein Sonnenstrahl, der durch den bedeckten Himmel an einem eisigen Wintertag dringt. Freude und Unglück stehen nicht im Widerspruch. Sie sind ineinander verklammert. Ich frage mich, ob vielleicht genau das Leben der Sterblichen auszeichnet. Und sterblich sind nur die im Erwachsenenalter, nicht die im Kindesalter, was paradoxerweise nicht die Angst vor dem Tod nimmt, nur seine Konkretion. Manch einer erreicht in der Grundschule das Erwachsenenalter, ein anderer bleibt Kind bis zum letzten Atemzug. Meine Haltung auf jenen Bildern verrät mir, dass ich schon der bin, der ich wurde nach dem Fall, dem zweifachen Fall meines Vaters. Aber zeitlich kann das nicht stimmen, sagt meine Mutter, weil die Reise mit Vince nach Kiskalisse davor stattgefunden hat. Nicht 1996, eher ein Jahr früher. Das passt nicht zu meiner Erinnerung, dass ich, nachdem mein Vater nicht mehr für die Familie, also für meine Mutter und mich da sein konnte, versuchte, den leeren Raum, den Platz, den er zurückließ, zu füllen, auch durch körperliche Präsenz. Meine gerade Haltung, wie ich den Arm um Mutters Schulter lege und sie an mich drücke. Auf jenem Bild von uns dreien, das vermutlich Tante Semma aufgenommen hat. Vielleicht begann die Abwesenheit meines Vaters nicht erst mit seinem Schlaganfall im Juli 1996 in der Nähe unseres Hauses in Kiskalisse vor einem Jörükenzelt, in dem ein turkmenischer Bauer Wassermelonen verkaufte, sondern lange davor. Eine mentale Abwesenheit in unserem Wohnzimmer in Hannover. Fragte ich, was los sei, antwortete er, das würde ich verstehen, wenn ich groß bin. Und eine physische Abwesenheit, damals schon, wenn er erst Wochen später in Kiskalisse zu uns stieß oder auch in Hannover spät von der Arbeit nach Hause kam, nachdem er noch Stunden durch die Innenstadt gestreunt war. Die Konsequenzen zeichnen sich manchmal vor den Ursachen ab, denke ich. Eine Veränderung der Körperhaltung, eine Kraftzunahme, ein klarer Blick, lange vor der Katastrophe. Es ist gar nicht so wichtig, wann dieses Bild aufgenommen wurde, ob vor oder nach dem Fall meines Vaters. Ich sehe darin die Zeit danach. Bevor ich schwimmen konnte, stellte ich mir vor, unendlich lange unter Wasser zu bleiben. Unter Wasser hob sich die Grenze zwischen innerer und äußerer Stille auf, zwischen mir und der Welt. Später begann der Schwimmunterricht, zu dem mich Mutter und Vater abwechselnd zweimal die Woche nach dem Kindergarten brachten. Wir waren im Unterricht noch lange nicht so weit, dass wir ins Wasser des Nichtschwimmerbeckens stiegen. Die Lehrerin zeigte uns die Übungen im Trocknen, und wir Kinder in Badesachen öffneten und schlossen Arme und Beine auf den harten Fliesen. Ich war ungeduldig, und meine Mutter sagte nach dem Unterricht, dass Lernen Zeit brauche. Geduld sei das wichtigste Element der Lernfähigkeit. Geduld und Fokus. Bei einem unserer Gespräche in der Umkleidekabine erzählte Vater mir endlich die Geschichte vom Mathematiker und vom Fischer. Der Mathematiker fragt einen Fischer, ob er in seinem Kutter mitfahren dürfe. Auf dem Meer, während der Fischer rudert, fragt der Mathematiker, ob der Fischer lesen und schreiben könne. Der Fischer verneint. Der Mathematiker schüttelt bedauernd den Kopf und sagt, dass ihm ohne diese Fähigkeiten ein Viertel des Lebens fehlen würde. Dann fragt der Mathematiker, ob der Fischer rechnen könne. Dieser verneint wieder. Und der Mathematiker bedauert ihn auch dieses Mal, sagt, dass ihm somit der Zugang zu einem weiteren Viertel des Lebens fehle, er also sein halbes Leben verloren habe. Ein Sturm kommt auf, der Kutter beginnt zu schwanken. Der Mathematiker hält sich ängstlich an den Holzrändern fest. Diesmal fragt der Fischer, ob der Mathematiker schwimmen könne. Nun ist er es, der verneinen muss. Und der Fischer sagt daraufhin, auch er kopfschüttelnd und bedauernd, dann hast du dein ganzes Leben verloren. Am Ende des Schwimmkurses sollten wir Kinder vom Sprungbrett ins Schwimmerbecken springen. Die Lehrerin sagte, wir hätten nun alles gelernt, seien sogar einige Züge freigeschwommen, ohne es selbst zu merken, weil wir dachten, sie würde uns halten. Jetzt gehe es nur noch darum, dass wir uns überwinden. Ich, der das Meer in meinem Namen trug, bekam Panik. Ich stieg aufs Brett, lief langsam und frierend bis an den Rand, über den ich die Zehenspitzen stülpte. Ich wusste, die Lehrerin schaute zu mir, auch die Kinder, die nach mir drankommen würden, aber bis dahin noch ihre Schonzeit auskosteten, und einige derjenigen, die bereits bestanden hatten und erleichtert, plötzlich größer und erwachsener auf den Liegen hockten, hatten sich zu mir gewandt. Ich wusste auch, dass meine Eltern hinter den Glaswänden in der Etage über mir an einem Tisch saßen oder am Fenster standen und meine Prüfung abwarteten. Mir schossen Tränen in die Augen, die niemand sah, auch das Zittern verbarg ich. Mir war kalt, mir war übel. Ich sah auf die perfekt rechteckigen Fliesen auf dem Boden und die schwarzen Streifen, die die Schwimmbahn bestimmten. Ich wollte springen. Zum ersten Mal stand ich auf einem Sprungbrett. Von hier aus war die Wasseroberfläche so weit entfernt. Ich wollte springen, aber ich hatte es nie zuvor getan. Ich blickte auf, hoffte, dass nur ich die Menschen verschwommen sah durch die tränenden Augen, sie aber nicht erkannten, dass ich weinte. Schließlich lief ich den ganzen Weg vom Ende des Sprungbretts bis zum Beckenrand zurück. Es war ein schrecklich langer Weg. Waren die anderen gewachsen, so war ich geschrumpft. Ich stieg vom Sprungbrett. Die wartenden Kinder sahen mich kalt an. Ich wich ihren Blicken aus. Hinter den Glaswänden erkannte ich meinen Vater, der mich mit einem langen Gesicht betrachtete. Die Lehrerin rief das nächste Kind auf, während ich mich gebückt auf den Weg zu den Duschen machte. Auf halbem Weg blieb ich stehen und schaute noch einmal zurück zum Sprungbrett. In dem Moment sprang ein Junge ins Wasser. Die Lehrerin hatte recht gehabt. Die Techniken beherrschten wir. Nur noch aufs Überwinden kam es an. Der Junge glitt durchs Wasser im Schwimmerbecken. Er strahlte. Auch die Lehrerin schien glücklich und lief neben ihm her, während er die erste Bahn seines Lebens schwamm. Vater trug eine sommerliche Jacke in Mintfarben und schüttelte, wie in Zeitlupe, den Kopf. Er sagte nichts, als ich ihn erreichte. Ohne ein Wort fuhren wir nach Hause in dem roten Ford. Ich auf der Rückbank, er fahrend und meine Mutter auf dem Beifahrersitz. Mutter, die sagte, dass das nicht schlimm sei. Wann anders würde ich springen? Ich hätte schwimmen gelernt, müsste nur darauf vertrauen. Ich weiß nicht mehr, ob es während dieser Fahrt war, oder am Abend, oder wann anders, dass mein Vater zu mir sagte, was für eine große Enttäuschung ich sei, wie feige, mutlos und wenig heldenhaft. Weit weg davon, ein Mann zu sein, dass ich eigentlich nicht sein Sohn sein könne. Fast 20 Jahre nach meinem Abitur habe ich eine Uhr geschenkt bekommen. Sie liegt in ihrer roten Originalschachtel auf dem Schreibtisch in meinem Zimmer in der Wohnung meiner Mutter. Der Schreibtisch ist nicht aufgeräumt. Vieles sammelt sich dort, was ich einmal vergessen habe mitzunehmen oder wofür bei der Abreise kein Platz mehr gewesen war oder was ich bewusst in Hannover lasse, um mich nur dort damit zu beschäftigen. Eine alte Ausgabe der Gedichte von Ungaretti in der Übersetzung Celans, die ich als Jugendlicher in der Stadtbibliothek ausgeliehen und wohl niemals zurückgegeben habe, ein Bündel getrocknetes Johannisbrot, das man mir schenkte, als ich mit Mitte 20 für einige Monate im Schwarzwald gewohnt hatte. Ein Schreiben von der Commerzbank, in dem ich auf veränderte Bedingungen für ein Konto hingewiesen wurde, das ich nur aufgrund einer Werbeaktion als Student eröffnet und nie benutzt hatte. Ein Buch über die Collagen von Kurt Schwitters, die ich versucht hatte, als Jugendlicher nachzuahmen. Einer meiner Versuche mit Zigarettenfiltern und Kronkorken klebt noch immer an dem schwarzen Bücherregal im Zimmer. Inmitten all dessen hätte die kleine Schachtel untergehen müssen. Aber sie fällt mir sofort auf. Sie leuchtet rot zwischen den Gegenständen meines früheren Lebens im Zimmer meiner Jugend. Ich nehme die Uhr aus der Box. Eine Omega-Uhr mit goldenem Gehäuse und braunem Lederarmband. Das elfenbeinfarbene Ziffernblatt schimmert silbern. Eine Gravur auf der Rückseite zeigt ein mir unbekanntes Wappen. Darunter steht 40 Jahre Wille und Fleiß. Meine Mutter sagt, dass es sich um die Armbanduhr des verstorbenen Mannes von Günesch handele. Günesch sei nun weit über 90. Sie verteile, was ihr geblieben sei und von dem sie nicht wolle, dass es verschwindet, wenn es sie selbst einmal nicht mehr gäbe. Sie habe mir diese Uhr anvertrauen wollen, die ihrem Schwiegervater gehört und die sein Sohn, ihr Mann, in Ehren gehalten habe. Nun, da sie selbst bald nicht mehr auf die Uhr aufpassen könne, wolle sie die Uhr in meine Obhut geben. Meine Mutter sagt, Günesch ließe mir ausrichten, dass ihr Mann gerne für mich dagewesen wäre in den Jahren nach dem Unglück meines Vaters. Doch dann wäre ja alles schnell gegangen. Auch ich zu beschäftigt gewesen, hätte selber nie Zeit gehabt, immer gelesen und wäre ständig verreist. Ihr Mann habe mein Gedicht über den Schlaf geliebt, das ich mit 16 Jahren in einer Schülerzeitung veröffentlicht und das meine Mutter ihnen gezeigt hatte. Schlaf, komm! Komm langsam und sink auf mich herab. Komm mit der Geschichtenstimme meiner Mutter, durch mein fünfjähriges Ohr. Komm mit den Lippen meiner ersten Geliebten und weile lang auf meiner Stirn. Komm mit zudeckender Hand. Ich drehe das Rädchen der Uhr, bis sie läuft, lege sie ans Ohr. Sie klingt zart. Obwohl sie zweimal pro Sekunde tickt, also doppelt so schnell wie eine Quarzuhr, hat ihr Klang etwas Beruhigendes. Ich habe das Gefühl, sowohl Günnichs verstorbenen Mann neben mir zu haben, als auch meinen Vater, der, als ich im Sommer 2002 einen Leinenanzug anzog, um mein Abiturzeugnis entgegenzunehmen, nicht mehr in der Lage war, sein einstiges Versprechen einzulösen. Im Jahr meiner Geburt schrieb Elias Canetti: Niemand bekannt, das Geheimherz der Uhr. Ich war noch Grundschüler, als Vater und Mutter bei einem gemeinsamen Spaziergang vor einem grauen, mächtig wirkenden Gebäude mit großen quadratischen Steinen und einer enormen, beinahe pfortenartigen Eingangstür stehen blieben. Es war Sonntag und die Tür war verschlossen. Wir schauten durchs Glas. Der Eingangskorridor bestand aus einem kleinen Kuppelsaal und einer steil ansteigenden Treppe mit geschwungenem Geländer aus dunklem Holz. Die Wände waren bemalt. Sie zeigten verschiedene Menschen. Eine Gruppe mit roten Fahnen, Demonstranten, dickbäuchige Männer, die Finger hoben wie Politiker. Eine Frau mit welligem Haar und ernstem Blick, die ich später einmal als Hannah Arendt identifizieren sollte. »Wer hat das gemalt?«, fragte ich meine Eltern. »Schüler«, sagte mein Vater. Das schüchterte mich ein. Auch ich war Schüler. »Viel ältere als du«, sagte meine Mutter. »Wenn du so alt bist, kannst du das auch. Es gibt nichts, was du nicht kannst, wenn du nur willst.« Das bläute sie mir ein. Viele Jahre später las ich nachts »Das Kapital«. Manchmal war ich dabei auch angetrunken, wenn ich vorher ausgegangen war, oder einfach übermüdet. Ich saß an meinem Schreibtisch mit dem dicken blauen Buch und dachte, es ist nicht schwer, es sind Worte. Wenn du jedes Wort in einem Satz verstehst, wirst du auch den Satz begreifen. Wenn du die Sätze in einem Absatz verstanden hast, durchdringst du eine Sinneinheit. Ganz gleich, wie kompliziert ein Gedanke ist, wie unbekannt ein Wort, wie viele Seiten ein Text hat, wenn du so vorgehst, ganz bei dir bist, dich nicht hetzen lässt, da ist ja die ganze Nacht, da sind viele ganze Nächte, gibt es nichts, keinen einzigen Text, der jemals verfasst worden ist, den du nicht verstehen wirst. Als wir vor dem grauen Gebäude standen, Vater, Mutter und ich, hatte ich keine Ahnung, dass mich diese nächtlichen Lektüren erwarteten, dass sie es sein würden, die mich eines Tages beruhigten, es zu einer Strategie wurde, jemanden anzuhören, zu lesen, der weit weg war, meistens längst tot, der einem aber viel zu sagen hatte. oder ich wusste es doch. Und meiner Mutter und meinem Vater war es ebenfalls klar, dass das eines Tages so sein würde, als wir gemeinsam auf die Gemälde schauten, die mich einschüchterten. Aber hätten sie wissen können, weshalb ich eine Strategie brauchte, um mich zu beruhigen? Erahnte Vater sein Fallen viele Jahre vorher schon? Ein Schmerz in seinem Knie hatte begonnen, für den kein Arzt einen Rat wusste. Sie hatten Diabetes diagnostiziert. Hatte meine Unruhe überhaupt etwas mit dem Fallen meines Vaters einige Sommer später zu tun? Der Ursprung der Unruhe ist opak, immer. Auch mein Vater musste voller Unruhe gewesen sein. Warum hätte er sonst seine Stadt, sein Land verlassen? Wozu auf dem Bau arbeiten und dann nachts lesen und lernen, um ein zweites Mal zu studieren, diesmal in einer Sprache, die er erst vor einigen Jahren gelernt hatte? Aber er hatte finanzielle Nöte. Er brauchte das Geld. Ich saß nachts in meinem unordentlichen Zimmer über dem blauen Marxband, angetrunken, weil ich die Nacht mochte, weil ich die Unordnung liebte und die Stille und das Rauschen in meinem Kopf und weil mir Sätze von anderen Menschen halfen, für die ich mir so viel Zeit nahm, wie ich wollte, und die, da sie nun einmal nicht weglaufen konnten aus den Büchern, in die sie gedruckt waren, sich für mich so viel Zeit nahmen, wie ich beanspruchte. Auch ich hatte Nöte. Aber anders als mein Vater kannte ich sie nicht. Während ich nachts las, lag mein Vater in einem Pflegeheim einige Straßen weiter und folgte dem Einzigen, was ihm geblieben war, dem Atmen. Meine Mutter schlief längst im Schlafzimmer meiner Eltern, in dem jetzt ein Einzelbett stand, weil sie das Ehebett nicht mehr ertragen hatte und nie wieder eins zu brauchen glaubte. Wir hatten kein Geld, was ich wohl wusste, aber nicht spürte. Meine Mutter kaufte die rote Fender Stratocaster, weil ich dachte, ich bräuchte sie, bezahlte die Reise nach Sardinien mit Vince und Giri, kam für jedes einzelne Buch auf. Mir war bekannt, dass wir kein Geld hatten, das Pflegeheim mehr als 1.000 Mark im Monat kostete und das gesamte Vermögen meines Vaters dafür verbraucht worden war. Ich wusste das, aber ich spürte es nicht. Da war ein Gefühl in meiner Brust, aber ich hatte keinen Namen dafür. Ich las Marx, nachts, an einem überwucherten Schreibtisch, und ich fühlte mich gut dabei. Vater folgte meinem Blick und sagte auf die bemalte Wand schauend: »Auf diese Schule wirst du später gehen. Hier wirst du Abitur machen und dann studierst du.« Die Schule hieß Ricarder Hochschule. Ich verstand Ricarder Hochschule, weil ich nicht wusste, wer Ricarder Hoch war, und vermutete, dass eine Hochschule das Höchste sein müsste, was für Schüler erreichbar war. Wer zugelassen war, diese Treppen aus Holz durch diesen Kuppelsaal in dieses alte Gebäude hinaufzusteigen, der müsste die Fähigkeit haben, nicht nur so zu malen, sondern auch zu verstehen, was diese Bilder aussagten. »Was, wenn ich das nicht schaffe?«, fragte ich. »Ob du etwas schaffst oder nicht, hängt von deinen Bemühungen ab«, sagte Vater, »und nicht von deiner geistigen Ausstattung.« Ich weiß nicht mehr, ob er »geistige Ausstattung« sagte. Aber ich erinnere mich noch daran, dass er mit dem Autoschlüssel gegen seine Schläfe klopfte. »Bist du dümmer als andere, die diese Schule besuchen?« »Nein«, beantwortete er seine Frage selbst. »Das ist ausgeschlossen. Irgendeine Fähigkeit hat Gott jedem Menschen gegeben, also liegt es allein an dir.« Das machte mir Angst, weil das hieß, dass ich die ganze Verantwortung trug und die Gruppen mit den roten Fahnen auf der Wand und der Politiker mit Weste, Zylinder und Zeigefinger flößten mir ebenfalls Furcht ein. Ich hatte das Gefühl, dass allein schon die erste Stufe, die nicht einmal Teil der Treppe war, sondern lediglich zur Glaspforte hinführte, so hoch war, dass ich nur mit Mühe meinen Fuß drauf bekam. Als Mutter Jahre später am Morgen des ersten Tages auf der neuen Schule meine Stirn küsste, war sie längst allein. Mutter trägt die graue Baumwolljacke, wenn wir telefonieren. Wir sprechen jeden Tag. Seit einiger Zeit haben wir es uns angewöhnt, die Videofunktion zu nutzen. Ich sehe mich in einem kleinen Viereck am oberen Rand des Bildschirms, in meinem grünen Rollkragenpullover, den ich nun schon seit mehreren Tagen trage. Und daneben Mutters ungeduldigen Mund, weil ich nichts erzähle. Wir sagen einige Dinge, aber wenig ist es, was wir einander zu erzählen haben. Ich erzähle ihr, dass heute der 50. Todestag von Paul Celan ist, der sich vermutlich am 20. April 1970 in die Seine geworfen hat. Mir ist aufgefallen, dass ich ihn fast seit der Hälfte seiner Todeszeit lese, nämlich seit 1996. Womöglich auch 1997 oder 1998, höchstens 1999. Jedenfalls sei ich schon auf der Ricarda Hochschule gewesen, folglich also nach dem Sommer 1996. Denn mein Vater habe ja nicht mehr selbst mitbekommen, dass ich aufs Gymnasium versetzt worden war. Mutter schaut mich irritiert an, was bei ihr oft heißt, dass sie den Kopf ein Stück zurückzieht und leicht schüttelt. Die Haut ihrer Stirn kräuselt sich für einen Moment unter dem tiefen Haaransatz der halblangen, dünn gewordenen Haare, die sie mittlerweile nicht mehr blond färbt, sondern grau belässt. Ein Grau mit Blauschimmer. Ihre grünbraunen Augen liegen tief in den Augenhöhlen. Die gerade, schöne Nase lässt mich an Großvater Sinan denken. Und die von den hohen Wangenknochen betonten Wangenkissen über den Kummerfalten stimmen mich melancholisch. Ihre Stirn ist wieder glatt. Die wenigen Rabenfußfältchen über der Oberlippe verschwinden, wenn sie spricht. Natürlich habe mein Vater das noch mitbekommen. Er sei doch sogar einmal bei mir im Geschichtsunterricht gewesen. Ach, sage ich, Werte und Normen, nicht Geschichte, stimmt. Wie hatte ich das vergessen können? Meine Erzählung besagte, dass mein Vater ab der Zeit auf dem Gymnasium nicht mehr für mich da gewesen war. Oft hatte ich diese Geschichte so gedacht, einige Male erzählt, das war meine, eine meiner Wahrheiten gewesen. In jener Nacht, in der Mutter und ich Vater für seine Trauerfeier am nächsten Morgen im Leichenwagen durch die kurvige, ewig lange Straße begleiteten, in der niemand fuhr außer uns, hatte ich mir vorgenommen, nichts zu vergessen. Jede Erinnerung an Vater in mir wiederzufinden und zu sammeln, festzuschreiben. Auch wollte ich mir die Gegenwart einprägen. Den Moment mit meiner Mutter in jenem Wagen, in jener Nacht. Die ewig lange, kurvenreiche Straße, die über Hügel verlief, hinter ihnen abtauchte und weit hinten unter dem Mond wieder sichtbar wurde. Aber die Erinnerungen in mir veränderten sich mit der Zeit. Zeitabfolgen, Bilder, Dialoge variierten, fielen weg, kamen hinzu. Sie wurden nicht weniger, sie wurden anders. Ich hatte nicht vergessen, dass Vater zu mir in den Unterricht gekommen war. Nur hatte diese Erinnerung meiner Erzählung, dass Vater meine Gymnasialzeit nicht mehr mitbekommen hatte, nicht widersprochen. Vater war mein ganzes erstes Jahr auf der Ricarda Hochschule noch fähig zur Bewegung. Und es stimmte. Einmal war er in den Unterricht gekommen. Ich hatte ihn darum gebeten, weil unser Lehrer über den Islam geredet und ich das Gefühl bekommen hatte, dass er Lügen verbreitete. Nicht nur über die Religion, sondern auch über meine Familie und mich. Nach der Stunde hatte ich den Lehrer gefragt, ob er damit einverstanden sei, wenn mein Vater für eine Unterrichtsstunde seinen Job übernehmen würde. Herr Bodo, der im Vergleich zu den Debatten, die ein paar Jahre später begannen, nämlich nach dem Anschlag aufs World Trade Center 2001, überhaupt nicht schlecht über den Islam geredet hatte, höchstens etwas undifferenziert und der sicherlich auch zum Christentum kritisch referiert hätte, stimmte sofort mit einem offenen Lächeln zu. Meinen Vater im Klassenzimmer zu sehen, kam einer Offenbarung gleich. Alle durften plötzlich wissen, wer der Mann war, der mich gezeugt hatte. Zunächst empfand ich Scham, aber das änderte sich schnell. Und aus Scham wurde Stolz. Vater stand mit gerader Haltung und dennoch leger vor der Tafel. Sein dreiteiliger grauer Anzug schimmerte im Sonnenlicht, das durch die hohen Fenster des Klassenzimmers fiel und den Kreidestaub in der Luft vor der Tafel glänzen ließ. Vater strahlte eine gelassene Freude aus, die sich wie das Licht im Raum ausbreitete. Sein Lächeln war unschuldig, fast kindlich. Ein Junge, der sich aufs Spielen freute. Seine Stirn war weit, durch die tieften Geheimratsecken wirkte sie noch breiter. Das Haar färbte er sich kastanienbraun. Fragen nahm er mit einem klaren, unausweichlichen Blick entgegen. Herr Bodo stand in seinem dunkelblauen Kaschmir-Rollkragenpullover mit verschränkten Armen neben dem Fenster und überließ ihm den ganzen Raum. Was, wie ich erst jetzt bei diesem Telefonat mit Mutter verstehe, eine Geste war, die Größe bewies. Und Vater füllte diesen Raum. Ich kann mich bei diesem Gespräch mit Mutter nicht mehr daran erinnern, worüber er sprach. Kein Wort. Ich sehe ihn in meiner Erinnerung von der einen Seite der großen grünen Schreibtafel zur anderen treten, wie über einen Laufsteg oder an einem Filmset. Vor meinem inneren Auge notiert er etwas auf die Tafel. Nur was? Er schreibt, aber es entsteht keine Schrift. Wie er den Arm ausstreckt, um die Meldung einer Schülerin anzunehmen, wie er nickt und antwortet, sehe ich vor mir. Alles tonlos. Meine Erinnerung an jenen Tag ist voller Farbe, aber ohne Klang. Alle klatschten am Ende von Vaters Vortrag, das weiß ich. Auch Herr Bodo. Alle waren euphorisiert und spürten, meine ich, auch eine Art Erfüllung, wie sie einen etwa nach einer gekonnten Performance überkommen mag. Ich war stolz auf meinen Vater. Alle durften wissen, ich war sein Sohn. Und ich stelle mir vor, beim Gespräch mit Mutter da, wo die Erinnerung wieder aussetzt, dass wir am Ende der Stunde zusammen den Schulkorridor hinunterlaufen, nebeneinander her wie zwei Kumpels. Er legt vielleicht kurz den Arm um meine Schulter, sagt, das war Teamwork. Du hast mich hier eingeschleust und ich habe die Dinge richtig gestellt. Jetzt kannst du ganz beruhigt sein. Sie sind korrigiert, die Blicke, die dich treffen. Zwei Freunde auf einem Siegeszug, unaufhaltsam.